Es ist Samstag, der 2. Dezember.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und heute blicken wir ein bisschen auf das, was uns so beschäftigt in der Gesellschaft, in der Kultur, im Feuilleton, im Pop und in vielen Bereichen mehr. Und mit diesem Mann kann man das ganz hervorragend. Ich verfüge über eine ungefähr 20-jährige Erfahrung. Abgesehen davon werden Sie das auch schon festgestellt haben, wenn Sie Podcasts hören wie Zärtliche Cousinen zusammen mit Till Hoheneder, Liebe Grüße oder Betreutes Fühlen mit Dr. Leon Winscheid. Auch ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Der Mann ist aber auch noch auf Tour mit seinem Programm Der Erlöser. Herzlich willkommen, Atze Schröder.
Guten Morgen, Micky. Ja, du hast recht. Wir kennen uns über 20 Jahre, haben gegenseitig so viel Insiderwissen, dass wir uns hier nicht wehtun werden.
Das stimmt. Das ist allerdings wirklich reichlich Kompromat vorhanden. Ja. Stimmt. Der SMS-Speicher hält uns zusammen. Ist auch
ja,
schön.
Genau.
Oh Gott, fast ein bisschen wie die, fast ein bisschen wie die Ampelkoalition, die auch nicht zerbrechen kann, weil alle wissen, die hängen so miteinander zusammen. Das geht gar nicht mehr anders.
Ja, aber da fragt man sich so, ob Habeck und Lindner und auch Scholz so Abmachungen haben, wenn einem was passiert, dass der andere dann sein Handy vernichtet und so. Das so ein Kumpelkreis so üblich ist.
Ja, so Browserverlauf von Christian Lindner ist aber so wundervibe.de oder so ein Reddit-Thread. Wie spare ich 60 Milliarden im Haushalt? Mal so links und rechts gucken.
Genau, dann ruft er den Bruder vom Lindner an. Um Himmels Willen, du musst da an den Computer, das musst du löschen.
Sag mal, Olaf Scholz mit der kompletten Bundesregierung gefühlt in Dubai. Was geht dir durch den Kopf und durchs Herz, wenn du die Bilder siehst von unserem Olaf in Dubai?
Ja, als erstes denke ich, das haben sie sich verdient. Und da frage ich mich immer, sagt denn die Frau von Olaf, wie heißt sie eigentlich? Die kennt man gar nicht, ne?
Doch, und zwar Britta Ernst heißt die Frau.
Hört man nie, oder?
Wenig.
Wenn es einer
relativ
weiß, dann du.
Ja, ja.
Ja, ich stelle mir ja vor, ne? Olaf kommt nach Hause und sagt immer, Britta, was ich ganz vergessen habe, morgen fliegen wir nach Dubai. Und die sagt, um Himmels Willen, da muss ich nochmal ins Alsterhaus, ich brauche noch High Heels und... Wir wollen ja auch essen gehen. Ja, wahrscheinlich. Stell dir mal vor, Olaf Scholz sitzt wie Frank Ribery, Frank bei Salt Bay vor Golden Steak. Ja,
schöne Vorstellung.
Geht vielleicht nicht für die Bilder, aber eine deutsche Bratwurst schön vergoldet. Ne? Und alles ist vom Feinsten. Der Teil kostet auch 800 Euro und Champagner. Und dann sagt Olaf aber jetzt einen schönen Hela-Ketchup dazu.
Oh. Ne? Ja, um ein Zeichen zu setzen. Einfach um ein Zeichen zu setzen, dass man auch, das ist ja immer ein bisschen das, was man sagt, wenn man versucht, die deutsche, also die wertegeleitete Außenpolitik auch nach Dubai zu tragen, ist, wenn Olaf Scholz beim Salt Bay in Dubai den Hela-Ketchup über das goldene Steak haut. Finde ich, ist auf jeden Fall eine sehr schöne Vorstellung.
Ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres, als in diplomatischen Beziehungen den Hela-Ketchup hervorzuholen.
Ich glaube,
Putin und Zelensky, wenn die ihre Wurst in Hela und so weiter, um Himmels Willen. Ja, aber das wäre eine Idee.
Ganz weit vorne.
Ist ein Paar aus Rinteln im Weserbergland. Die haben nämlich einen Rekord gebrochen, ihren eigenen. Den hatten sie vor 2 Jahren. Da hatten sie 444 Weihnachtsbäume in ihrer Wohnung. Mittlerweile sind es derer 555. Es sind Plastik-Weihnachtsbäume, die sie in ihrem Haus aufgestellt haben. Die leuchten natürlich auch entsprechend. Es sind ca. 108.000 Kugeln, die das Paar hat, das Ehepaar Jeromin. Also daran muss man sich jetzt messen lassen. Das ist der neue Goldstandard im Bereich des Christbaum- und Weihnachtsschmucks in Wohnungen.
Ja, oder im Bereich Dummheit. Also es hat ja immer mal so Meldungen gegeben, was weiß ich, Rentner aus Duisburg baut aus 8 Millionen Streichhölzern, abgebrannten Streichhölzern, die Krippe von Bethlehem nach und so. Ja, vielleicht ist das so das Alter. Die Jeromins, die sind, glaube ich, so 56, 57 Jahre, also mit 50er.
Ja, richtig.
Und da kommt man vielleicht so auf Ideen, ne? Sinnsuche, sage ich nur. Mhm. Andere melden sich bei Joy Club an. Und die verwandeln ihre sexuelle Energie dann halt in 555 Weihnachtsbäume. Wie doof kann man denn sein?
Also du, ich merke schon, du bist wirklich gänzlich unweihnachtlich.
Total.
Ich hab die Bilder aus der Wohnung gesehen. Das sieht teilweise so ein bisschen aus wie aus dem Führerhaus von so einem LKW. Die haben ja teilweise da auch so einen Schweinetransporter. Die haben ja teilweise dann, wenn da so vorne so im Nummernschild, in der Windschutzscheibe so ein Schild Uwe an Bord oder so.
Ja.
Und die haben ja teilweise auch wirklich so spektakuläre Weihnachtsbeleuchtung im Führerhaus. Und bei denen sieht es halt eben, man wartet eigentlich immer ein bisschen darauf, dass so eine Boeing 747 direkt in die Straße einbiegt, weil das Haus so hell ist. Ich kenne das ja aus Castrop-Rauxel bei der Heimatstadt, da gibt es ja auch die Sonnenstraße. Da gibt es ja auch ein paar, die haben das komplette Haus so beleuchtet.
Ja, siehst du.
Aber diese Information ist ja insofern auch interessant, weil wir feststellen, dass das Thema Energiesparen in diesem Jahr überhaupt gar keine Rolle spielt. Also die werden halt nicht geschämt dafür, sondern die werden wieder gefeiert.
Ja, angeblich soll es ja gar nicht so viel Energie verbrauchen, aber...
Ja, sind 89 Euro mehr Kosten.
Ja, ist ja machbar, auch für den kleinen Bürger.
Ja.
Aber ich weiß nicht, andere kaufen sich eine Harley, da ist es ja wahrscheinlich noch vergleichsweise billig dagegen, ne?
Und vernünftig.
Ich stell mir immer vor, weißt du, so 56, 57 sind die beiden.
Ja. Ja,
und haben sich dann zusammen eine Harley gespart und er kommt da vom Ausritt wieder, Born to be Wild, Looking for Adventure, das Fuck Like a Beast T-Shirt noch an und seine Frau steht da schon in der Doppelgarage mit einem Bronchial-Tee und sagt, hör mal, deine neue Hüfte ist doch noch gar nicht angewachsen. Die ist mit den Weihnachtsbäumen tatsächlich gesünder. Wie ist es bei dir, Weihnachtsbaum? Ja, nein,
ja,
klein.
Ja, doch. Ich habe mit meiner Tochter zusammen einen wirklich jämmerlich kleinen Weihnachtsbaum gekauft, der jetzt im Esszimmer, wenn wir es mal so nennen wollen, auf dem Tisch steht. Der ist ungefähr, weiß ich nicht, 50 Zentimeter hoch.
Ja, reicht doch, oder?
Ist wirklich, ja, absolut. Ist wirklich eine beispiellose Geschmacklosigkeit, auch wie wir ihn geschmückt haben mit so 3, 4 Motto-Christbaumkugeln. Eine Christbaumkugel in Gänsefüßchen hat die Form eines Gameboys. Also du siehst auch da wieder gefangen in den 90ern. Ne? Und das ist wirklich eine totale Scheiße. Aber das so das Zelebrationsmoment, ich gucke da ganz gerne drauf, muss ich sagen. Also mir gibt das was.
Ja, und
wobei ich sagen muss,
deine Pädagogik ist natürlich auch unschlagbar. Dein Kind lernt in frühen Jahren schon Verantwortung zu übernehmen.
Für den Baum oder was? Oder für den Alten?
Ich glaube, für beide. Und ihr ist, glaube ich, so das ganze Jahr über klar, auch zu Weihnachten, wenn ich das hier nicht mache, dann macht's keiner, oder?
Gewinner des Tages.
Was ist zu kurz gekommen in all den Jahren? Das fragt das süddeutsche Magazin Anne Will, die an diesem Sonntag ihre letzte Sendung hat. Ich glaube, es sind 16 Jahre, wenn ich mich nicht irre.
Ja, da liegst du richtig. 16
das sind irgendwie Jahre. Immer 16 Jahre, ne? 16 Jahre Löw, 16 Jahre Merkel, 16 Jahre Kohl. Ich glaube, diese 16 Jahre, die haben irgendwie sind ja auch letzten Endes immer Legislaturperioden. Derer 4 hat Anne Will gemacht. Was bleibt, ist die Frage.
Naja, du hast schon recht. Ist mir auch aufgefallen. 16 Jahre waren es immer und meistens waren es 8 Jahre zu viel.
Mhm.
Und da kann man ja bei Anne Will sagen, nö.
Ja.
Sie ist ja Journalistin von der Pike auf, war ja, glaube ich, auch sogar bei den Tagesthemen.
Ja.
2001 bis 2007.
Ja.
Und bei den Sprechern von den Tagesthemen oder bei heute denkt man ja immer, ja, die müssen ja nur die Nachrichten vorlesen. Und dann stellst du immer wieder fest, auch so, wenn die so Sendungen übernehmen, dass da eine ganze Menge mehr im Hintergrund ist.
Ja.
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass so ehemalige Nachrichtensprecher meistens sehr engagierte Journalisten sind. Talk kann sie nun mal. Und ich habe sie kennengelernt bei deiner, weiß ich noch, Chefin, ehemals Chefin, Bettina Böttinger auf dem Geburtstag.
Ja.
Eine extrem lebenslustige Frau.
Ja,
ganz
absolut.
Tolle Frau.
Ja, ganz tolle Frau. Ich bin auch sehr, sehr begeistert. Hatte sie ja letztens das erste Mal überhaupt persönlich kennengelernt im Rahmen der Wochenendbeilage. Du bist im Grunde genommen einer ihrer prominenten Nachfolger jetzt hier gerade auf diesem Sendeplatz, sagt man so schön. Nein, ganz toll. Und ich hatte, als ich so das Gespräch mit ihr vorbereitet hatte, ich habe im Grunde genommen sie gar nicht so sehr als die Anne Will aus der Anne Will-Sendung wahrgenommen,
genau.
Sondern ich habe sie als die Lebenslustige
lebenslustige Kölnerin betrachtet, die irgendwann die Sportschau übernommen hat. Und ich glaube, das war auch genau richtig, weil das, glaube ich, ihr ureigenes Sentiment ist, was aber überhaupt nicht behaupten soll, dass sie die anderen Sachen nicht könnte. Ganz im Gegenteil.
Im Gegenteil,
aber
genau.
ihr Charakter, den schätze ich so ein und hat sich natürlich auch als solche herausgestellt. Also will sagen, man muss eine solche Person jetzt gar nicht mit sowas Staatstragendem überziehen,
genau.
Sondern sie als die Person sehen, die sie ist. Und das ist natürlich in erster Linie eine im besten Sinne lebenslustige Kölnerin, die, glaube ich, auch als solche am ehesten wahrgenommen werden möchte. Und jetzt halt die letzte Sendung macht und man wartet natürlich darauf, was macht sie jetzt? Ne?
Ja.
Wird sie mit einem Radlader aus dem Studio gefahren? kommt Status Quo, ne? Abschiedsworte.
Ein paar geschmacklose Witze. Ja. Ja, warum nicht? Nein, aber wenn du das so schilderst, dann muss man immer im Hinterkopf haben, dass sie halt so diese ganze Kette durchgemacht hat. Hörfunk, TV, Sport, Tagesthemen, dann eben erst Talk. Und ich glaube, wenn so eine Anne Will mit einer Sendung aufhört, die hat so viel Interessen, die hat so viel Fähigkeiten auch.
Ja.
Diese Linie, die kann, glaube ich, einfach so weitergehen.
Total, total. Und ein Abschließendes, was mir wirklich aufgefallen ist bei ihr, die ist ja nun wirklich absolut furchtlos. Ne? Also sie hat dreimal es sich zugetraut, somit die größten Dampfer zu lenken, die es gibt. Also
genau.
als Frau, als junge Frau die Sportschau, dann als junge Frau die Tagesthemen. Und dann als junge Frau den Sonntagabend-Talk. Also da wäre ganz anderen aber ganz mächtig die Düse gegangen. Und das hat sie alles wirklich hervorragend hinbekommen. Und man darf gespannt sein, was so als nächstes passiert.
Ja, sie kann ja von Ulrich Wickert quasi den Staffelstab übernehmen und so Bücher rausbringen wie Der Ehrlich ist der Dumme und Was machen, wenn der Wein korkt und so. Also ich sehe da eine große Zukunft.
Das Kleingedruckte.
Beleidigung statt Trauer. Frederik von Anhalt rechnet mit totem Adoptivsohn ab. Das ist ja nämlich Allgäu Online. Das ist natürlich jetzt schon fantastisch. Ne? Also Prinz Frederik von Anhalt er so einen Sohn, was sagt man denn da? Er ist ein trauernder Vater, muss man sagen. Er ist ein Adoptivsohn los, und zwar Alexander Prinz von Anhalt. Der ist am Montag überraschend im Beisein seiner Lebensgefährtin Justine in seinem Haus in Dorsten, Nordrhein-Westfalen, gestorben. Da residiert der Adel, das weiß man.
Mhm.
Und darauf angesprochen, sagte der trauernde Vater Frederik von Anhalt, Alexander war alles andere als mein Lieblingssohn. Er hat immer versucht, mich zu kopieren, aber nie meine Klasse erreicht.
Das war die Stelle,
wie ich.
Das war die Stelle, wo uns, glaube ich, beiden so ein bisschen die Fußnägel hochgeklappt sind. Meine Klasse nie erreicht.
Ja, das war das erste Mal, wo ich so kurz geguckt habe, ob ich noch lächeln kann und den Arm noch hochkriege. Auch wenn er wie ich im schwarzen Rolls-Royce rumgefahren ist und Fantasieuniform trug, er blieb immer nur der polterige Bergmann aus der Provinz. Also, und das muss man wirklich sagen, ja, er hatte wirklich nie die Klasse eines Prinz Frederik von Anhalt. Das ist ja etwas, wonach auch Prinz Markus von Anhalt und Prinz Kevin von Anhalt Zeit ihres Lebens streben. Das muss man einfach ganz klar so sagen.
Zwei ganz honorige Menschen.
Ja.
Jedem Wohl, keinem Wehe. Und als du eben schon sagtest, der verstorbene Sohn Alexander von Anhalt, da denkt man schon, es klingt wirklich besser, als es ist. Ne?
Ja.
Also erst Bergmann, dann hat er umgesattelt auf Swingerclub. Und da sagen jetzt natürlich alle im Ruhrgebiet und Dorsten, ja, ne, normal.
Ne?
Aber
ja.
Jetzt der Test wieder an dich. Du weißt ja immer jeden Namen. Wie heißt Frederik von Anhalt eigentlich bürgerlich?
Er heißt mit Nachnamen Lichtenberg, das weiß ich. Ich glaube, er heißt mit Vornamen Robert oder wie heißt er?
Hans-Robert Lichtenberg.
Hans-Robert Lichtenberg, toller Typ.
Ja, und da ist ja auch schon Glamour im Spiel. Ne? Da sieht man ja schon Rolls-Royce um die Ecke biegen.
Ja, sicher. Ja.
Ey, das ist so geil. Er hat nie meine Klasse erreicht. Wo du denkst, warte mal, habe ich denn irgendwas hier nicht mitgekriegt? Nochmal zurückblättern? Nee.
Ja.
Auch er hatte, glaube ich, war so bekannt dafür, so Saunaclubs für, für komische.
Alle eigentlich, ne? Für komische Sauna. Genau. Saunaclubs für alle, die woanders abgewiesen werden. Die haben so eine Art Saunaclub, aber so Shelter, so ein Saunaclub-Shelter eigentlich für andere, die da irgendwie, ne? So die Tafeln unter den Saunaclubs. Hier hat dann Prinz Frederik von Anhalt geleitet. Und das ist wirklich toll.
Till Lindemann und Roland Kaiser wären da nie reingegangen.
Also es ist wirklich der helle Wahnsinn. Vor allem ist natürlich jetzt auch wahnsinnig witzig, weil dieser Alexander von Anhalt, der hat also mit seinem gekauften Titel dann offensichtlich Millionen gemacht. Da war er jetzt auch sehr sauer. Frederik von Anhalt fühlte sich auch insgesamt als Vater nicht ausreichend gewürdigt und sagt jetzt, weil Prinz Alexander von Anhalt, der Verstorbene, hat wohl keinen Anhang, und jetzt sagt Prinz Frederik von Anhalt, jetzt bin ich es wohl, der ihn beerben wird, denn meines Wissens hat Alexander außer mir keine Familie, aber immer noch ein prall gefülltes Bankkonto. Ist das nicht toll? Return of Investment, würde ich sagen.
So eine Pointe hättest du selbst du dir nicht ausdenken können, oder?
Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Also alles Liebe, alles Gute.
Fun Fact des Tages.
Jailed Russians forced to listen to Bon Jovi Moby Songs on Repeat. Das entnehme ich Newsweek. Also eins der härtesten Gefängnisse Russlands. Ist nicht nur generell sehr hart. Also Kaptonia, das Pre-Trial Detention Center. Und das hat wohl, also abgesehen davon, dass es generell sehr hart ist und sehr unwirtlich, ja, die haben wohl auch noch ein paar andere Methoden, die Insassen dort zu drangsalieren, unter anderem, indem sie immer super laut Bon Jovi-Songs spielen. Das ist natürlich wirklich hart. Und Moby sei auch angeführt.
Diese Meldung hat so zwei Seiten. Einmal fallen uns natürlich sämtliche Witze ein zu Bon Jovi, und ich weiß, niemand mag Bon Jovi so sehr nicht wie du. Da bin ich ja noch ganz, also bei Bed of Roses kriege ich immer noch
zwei, Gänsehaut. Drei gute Songs. Ja, wir wollen fair sein.
Genau, wir wollen fair sein. Auf der anderen Seite ist natürlich die Situation in russischen Gefängnissen, das holt einen dann sofort runter und man denkt, ach du Scheiße. Aber klar, bei der Meldung, ne, Musik vom Bon Jovi, du denkst, dieser verdammte Putin, ey, das gibt's
nicht. Ja, spätestens wenn It's My Life läuft, hörst du dann plötzlich so Geschrei aus den Zellen, die sagen, lieber gib mir nochmal zweimal Novichok, aber mach den Song aus, ne? Gottes Willen.
Ja, es hat auch ein Häftling auch berichtet über die harten Bedingungen, dass dann immer der Mitgefangene bestraft wurde, wenn man selber irgendein Vergehen sich zu Schulden hat kommen lassen. Da gab es jemanden, der hat im Dunkeln nochmal eine Tasse Tee für sich selbst gekocht. Dann wurde sein Zellennachbar oder Mitbewohner bestraft, wo du denkst, ja, Tee im Dunkeln kochen, da bist du auch ruckzuck wieder bei Nawalny.
Ja.
Also die Witze liegen da wirklich auf der Straße oder auf dem Elfer, und auf der anderen Seite ist es einfach todtraurig.
Blattgold.
Heute ist Aktivismus, wenn man auf Facebook die Flagge postet, für die man gerade ist. Das sagt der Schriftsteller Edgar Keret. Das ist ein Interview von Johanna Adoyan in der Süddeutschen Zeitung. Der israelische Autor Edgar Keret über Social Media, Diskussion über geköpfte Kinder, den Krieg in Nahost und die Unfähigkeit zu trauern. Das ist ein wirklich sehr, sehr gutes, sehr gnadenloses Interview über die Debattenkultur, natürlich über das, was in Nahost gerade vor sich geht, und dieser radikale Unwille, die Dinge in ihrer Komplexität zu betrachten, sondern natürlich immer eine Seite ergreifen zu müssen, was automatisch einen Austausch von Empfindungen oder Meinungen nahezu unmöglich macht. Er sagt ja schon am Anfang, dass es halt einfach irre ist, ja, dass es von besonderer Bedeutung zu sein scheint, ob diese Babys von der Hamas auch jetzt geköpft wurden oder nicht. Er sagt, ne, wir können gerne gründlich darüber debattieren, aber nur, wenn mein Gegenüber der Ansicht ist, dass dieses Detail seine Meinung über das, was passiert ist, entscheidend beeinflusst. Da geht ja der Irrsinn ja schon los.
Ja, wir sind natürlich auch alle so ein bisschen heiß drauf. So ehrlich muss man sein, dass man auch diese Details dann liest und sich dann nochmal zusätzlich empört. Aber ich gehe mit ihm absolut d'accord, wenn es heißt, da werden Sachen hochgejazzt, die da gar nicht hingehören, sondern man sollte den Blick doch frei machen und schauen, was ist wirklich.
Ja.
Ich habe heute das Interview gehört mit Netanyahu von Paul Ronsheimer.
Ja, ja.
Und ich glaube, uns allen geht es in diesem Konflikt so, du hörst die eine Seite, du hörst die andere Seite und denkst immer, naja, stimmt auch wieder. Und in diesem Interview.
Ja, kommt immer natürlich immer darauf an, was die andere Seite so äußert. Wenn die andere Seite bedeutet, die Situation der Palästinenser, würde ich sagen, ja. Wenn die andere Seite bedeutet, die Hamas, da würde ich jetzt eher nicht mitgehen. Aber klar, ja, die Dinge sind halt wahnsinnig komplex.
Ja.
Das muss man halt einfach sagen. Und natürlich die Kriegssituation auch. Und du hast einerseits aus nachvollziehbaren Gründen die unbedingte Solidarität mit Israel, musst aber gleichzeitig anerkennen, dass wir es da wahrscheinlich mit der schlimmsten Regierung Israels aller Zeiten zu tun haben. Ich meine, Vergleiche mit der deutschen Politik verbieten sich aus vielen Gründen, aber wir nehmen jetzt einfach mal gedanklich die aus unserer Sicht, ja, die denkbar schlechteste, rechtsextremste Regierung, die wir uns vorstellen können, und die würde angegriffen. Natürlich würde man trotzdem als anderes Land sagen, ihr habt das Recht, euch selbst zu verteidigen und ihr müsst das tun, aber auf der anderen Seite würdest du ja trotzdem immer die Situation sehen, was für eine auch innenpolitisch entsetzliche Regierung dieses Land gerade hat.
Ja, aber nehmen wir doch mal die andere Seite. Und jetzt kann man auch sagen, so wie wir wahrscheinlich, die Hamas steht nicht unbedingt für alle Palästinenser. Das ist ja auch richtig. Es ist eine homophobe, misogyne, terroristische Organisation. Aber deren Führer, Yahya Sinwar, der sich damit rühmt, 12 Menschen mit eigenen Händen umgebracht zu haben, Palästinenser wohlgemerkt.
Ja.
Die vielleicht mit Israel kooperiert haben.
Genau.
Ja, da sagt ja der Edgar Keret auch, ich würde lieber neben so einem Arschloch wie Netanyahu wohnen, als neben so einem Massenmörder.
Genau. Ja, weil er sagt, ich würde dann wenigstens, der wäre vielleicht schlimm, aber ich würde nicht am nächsten Tag selber als Leiche in einem Müllcontainer enden.
Stimmt, das hat er auch noch dazu gesagt, ja.
Das hat er auch noch gesagt. Das ist ja für ihn als Jude vielleicht auch nicht ganz, ganz unerheblich, dieses Detail.
Und das fällt uns immer so schwer, da die Trennlinie zu ziehen zwischen den Palästinensern und der Hamas. Und die meisten Palästinenser leiden ja selber darunter.
Genau, ja, und das Problem, was wir haben, ist natürlich vor allen Dingen auch wieder mal eines des Medienkonsums. Denn wir sehen, also jeder sieht ja das auch, was er oft in der Regel, was er sehen möchte oder was der Algorithmus ihm liefert. Also wenn du dich eher für die palästinensische Sache eingenommen fühlst, dann kriegst du natürlich ganz viele Bilder von getöteten Palästinensern, Palästinenserinnen, von verschütteten Kindern und bist natürlich dementsprechend auch völlig nachvollziehbar, emotionalisiert und wütend. Ja. Bist du eher für die israelische Sache eingenommen, dann siehst du natürlich ganz viele Geschichten von Geiseln, die immer noch verschleppt sind, die unglaubliche Brutalität der Hamas, und bist natürlich dementsprechend auch nicht willens, die anderen Themen, die mitschwingen, überhaupt zu sehen. Wenn du siehst, wie die Hamas Geiseln freilässt und dann aber ein palästinensischer Mob diese Geiseln am liebsten zurück wieder ins Gefängnis treiben würde, natürlich bist du geneigt zu sagen, die sind ja alle so. Aber davon muss man versuchen, sich frei zu machen und sich also wirklich radikalstmöglich um Objektivität bemühen. Aber die Macht der Bilder macht es einem halt eben auch wahnsinnig schwer. Und soziale Netzwerke als in dem Fall ja wirklich auch Hasskatalysator, die sind ja auch darauf angelegt, die Leute dementsprechend zu emotionalisieren.
Ja, du nimmst halt die Informationen, die du bekommst und auch die Emotionen, die du bekommst, damit wird ja auch gearbeitet, und dann ist es mehr oder weniger so ein Projektionsfestival.
Ja.
Und zwar projizierst du genau das dahin, wie deine persönliche Befindung ist oder dein Sentiment. Und deswegen ist es auch so schwer auseinanderzuhalten. Also eine Lösung sehe ich da nicht.
Entzauberte Scheinriesen.
Molkerei-Milliardär Müller bestätigt Kontakte zu AfD. Das berichtet das Handelsblatt. Theo Müller machte Firmen wie Müllermilch groß. Spekulationen über den Umgang mit rechten Parteien gab es schon länger. Nun räumte ein Treffen mit Alice Weidel von der AfD ein. Ja, Renate Künast von den Grünen, die hatte da so ihren Wallraff-Moment und sagte, Leute, irgendwie, der hat sich wohl mit Alice Weidel von der AfD getroffen. Und dann noch so Hashtag Weinstefan, Hashtag Müllermilch, dass man erst denkt, das ist also ist ja eigentlich was für Cem Özdemir, zu viel Zucker.
Stimmt, der wäre zuständig.
Und ist ungesund. Eigentlich wäre der zuständig. Man denkt, sie strahlt in seinen Fachbereich ein. Und dann kommt aber deswegen trendet jetzt auch Müller gerade so sehr, wo man so denkt, also das ist, glaube ich, eigentlich ein schönes Beispiel dafür, dass es auch eine Generationenfrage ist, wie überrascht man über diesen Umstand ist. Denn du wirst dich auch erinnern können, Müller, die Firma Müller, Müller Milch, all diese Themen. Also Müller war für mich schon gesichert rechtsextrem. Ja. Da war die AfD noch eine Eurokritikerpartei.
Ganz das ist ja genau das habe ich mir auch notiert. Also mich hätte es gewundert, wenn es nicht so wäre.
Ja.
Also genau wie du es gerade gesagt hast, der stand doch der AfD schon nahe, da gab es sie noch gar nicht.
Ja, Republikaner, Anfang der 90er, damals haben Boris Becker und so Werbung gemacht für Boris Becker ist gut, dass er jeder Euro, den er verdient hat,
sei ihm gegönnt.
Alles gut, ja. sei ihm gegönnt. Aber das war damals ja schon, das war schon Anfang der 90er so. Da hieß es schon, Müller kauft nicht bei Müller, weil Republikaner und Co. Das ist alles wirklich, wirklich uralt. Ich finde es ja sehr traurig mit seiner Liebe zu Diktaturen. Da hätte er doch eigentlich auch längst noch mal die Müllermilch anführen können. Aber das hat er sich natürlich wieder nicht getraut, der Hund. Aber ist ja wirklich...
War selbst ihm zu heiß.
Nein, aber muss man nicht Kunst vom Künstler trennen, Atze?
In meinem Fall ja, aber ich würde mal sagen, bei Müllermilch geht das alles so schön Hand in Hand, da gibt es keine Trennlinie. Ja. Es gibt einen wunderbaren Dokumentarfilm, den habe ich letzten Sonntag gesehen, das System Milch.
Oh.
So, und man kann den Milchmarkt ungefähr in drei Segmente einteilen. Du hast einmal die Almbauern oder die kleineren Bauern, die ein paar Kühe haben und wirklich alles von Hand machen und wo die Kuh auch schon mal eine Weide sieht. Dann gibt es die größeren Bauern, die so unter dem Büttel der Milchindustrie stehen und viel zu wenig pro Liter Milch kriegen mit 35 bis 42 Cent. Mhm. Und dann gibt es das ganz große System Milch.
Ja.
Und das ist so abgezockt. Das ist wirklich, Pablo Escobar hätte gesagt, Leute, da mache ich nicht mehr mit.
Ach du Scheiße.
Und wenn du dann so einen Big Player hast, wie eben Theo Müller, dann weißt du, wer da oben mitspielt, der kann nicht redlich sein. Das ist, ich weiß gar nicht, ob ich es hier sagen darf, ich mach's mal trotzdem, das ist wirklich ein Drecksack.
Ja, das, also,
da wundert mich gar nichts.
Nee, das kannst du bei uns gerne sagen. Sag mal, sind das eigentlich so, weil du bist ja durchaus interessiert an gesellschaftlichen Themen, was man ja auch merkt, unter anderem daran, dass du irgendwann vom Auto aufs Rad umgestiegen bist, weil irgendwann ist mir der Cognac aus der Hand gefallen, den ich mir gerade in die Haferflocken kippen wollte, als ich las, Atze Schröder fährt kein Porsche mehr, sondern fährt jetzt durch Hamburg mit dem Hollandrad. Also ist das eigentlich etwas, was die Bühnenfigur Atze Schröder verträgt, so von den Insignien der Figur abgekehrt zu sein, also Porsche nicht mehr, sondern Fahrrad fahren, dem Veganismus zumindest einmal zugeneigt zu sein. Ist das für die Markenpflege okay? Geht das?
Ich war mir am Anfang nicht sicher, ob es das verträgt, aber dann hat sich so entwickelt, einmal diese Landsendung, da kam die Biografie und da hatte ich ein bisschen aufgemacht und privat mag ich ja Porsche auch gar nicht, um es mal ganz offen zu sagen.
Ich hörte davon.
Und dann habe ich erst im Nachgang festgestellt, dass da natürlich eine unheimliche Fallhöhe auch drin liegt. Mhm. Wenn ein Atze Schröder plötzlich sagt, ich steige aufs Fahrrad um, dann liegt da eine Spannung drin. Wenn ein Atze Schröder sagt, ja, Bratwurst war gestern, vor allen Dingen Brutzler, und heute essen wir vegan, dann merkt man ja schon, dass da eine Fallhöhe drin ist. Und ich merke es jetzt auch auf Tour. Ich bin jetzt gerade auf Preview-Tour.
Ja, genau.
Die große Tour geht ja ab Februar los. Bitte alle Karten kaufen, sonst ist das Heulen wieder groß an Heiligabend. Aber ich merke halt, dass da eine große Spannung drin liegt. Und das Publikum geht das gerne mit, weil wenn ich jetzt wie viele andere im Jahr 30 meiner Karriere immer noch nur aus Jané ist klar und wo der Frosch die Locken holt und im ersten Gang bis 80 ziehen.
Ja, aber manche wollen das ja, ne?
Ich weiß, aber es fallen sicher einige Fans weg, aber andere kommen dazu und da gucke ich doch lieber in etwas offenere Gesichter als Leute, die immer dasselbe wollen.
Ja, das ist eine, weil das ist bei dir ja schon auffällig, das ist ja eine sehr dynamische Figurenentwicklung, man könnte auch sagen, eine die Figur atmet und ist nicht starr.
Ja.
Und das ist ja nach dem, wie wir das empfinden und wie wir Kunst schätzen, ist das ja sehr, sehr gut. Aber ich meine, der Programmtitel heißt der Erlöser und manchmal hat sowas ja auch durchaus einen grenzreligiösen Charakter. Also wenn wir sehen, dass ein Mario Barth auf sein T-Shirt draufschreibt, ich gender nicht, ich habe Schulabschluss, da merkt man ja, dass der Kulturkampf ja sogar auf die Bühnen getragen wird.
Ja, und das ist mittlerweile so ein Wir gegen die. Mhm. Und wenn ich das sehe, dann denke ich, nee, so möchte ich nicht enden. Ganz klar. Nein, ist auch viel besser und schöner, wenn man so alle Themen nimmt, die es gibt und sich nicht auf eine Sache versteift.
Ja.
Also das gilt für alle Künstler, auch für bildende Künstler, wenn man so das eigene Denkmal nur noch abfeiert, wie langweilig wird es dann auch?
Aber ist dir aufgefallen, ich habe es beim diesjährigen Fernsehpreis, also in dem Saal selber ist mir gar nichts aufgefallen, da habe ich im Grunde genommen nur nach Erlösung gestrebt und wollte einfach nur sterben. Aber so bei der Nominiertenliste ist mir aufgefallen, in der Kategorie Comedy waren ausschließlich Formate nominiert, denen es überhaupt nicht um Haltung geht. Also kein Böhmermann, und keine Heute-Show und nichts, sondern nur Formate, in denen es einfach um den stumpfen Lacher geht, so wie TV Total und so. Da hatte ich gedacht, ach guck mal, das ist vielleicht jetzt auch schon der Zeitgeist, dass dass man doch viel mehr jetzt darauf setzt, zu sagen, die Leute wollen jetzt einfach mal stumpf lachen und sie wollen jetzt nicht belästigt werden mit Haltung oder irgendeiner Form von Investigativjournalismus-Simulation, sondern die wollen jetzt einfach da sitzen und sagen, boah, was sieht der doof aus? Und ach, guck mal, das ist aber auch lustig. Das war so mein Gefühl.
Ja, ich glaube, da ist Deutschland auch so ein bisschen zweigeteilt. Das ist so wie Schlager und Rock, sagen wir mal. Mhm. Die, bei den einen kannst du immer denselben Text bringen, bei den anderen musst du wenigstens ab und zu mal was Neues machen. Aber ich spreche auf der Bühne auch darüber, was darf ich noch sagen? Oder dass einige sagen, man darf nicht mehr sagen, was man denkt. Wo ich dann
ja
auf der Bühne auch sage, das Problem liegt meistens im zweiten Satzteil. Also das mit dem Denken. Also das kann man wunderbar behandeln. Und das hat eine Fallhöhe, da leckt man sich doch schon fast die Finger nach beim Gagschreiben. Und das andere ist so stumpf, so dumpf und so langweilig, da hätte ich keinen Bock drauf.
Na, dann bleiben wir mal kurz in dieser Thematik.
Fun Fact des Tages.
Nach Wetten, dass Thomas Gottschalk feiert Geburtstag mit Disney. Das berichtet der Rolling Stone. Tommy Gottschalk führt am 2. Dezember, also heute,
ja,
zum großen Disney-Geburtstag bei RTL durch die vergangenen Jahrzehnte. Er hatte ja letzte Woche, hatte er ja bereits in seiner Abschiedssendung bei Wetten, dass darauf hingewiesen,
komm, mach ihn,
was
mach ihn,
der,
mach ihn,
der Gipfel der Dreisigkeit war. Hier, ich bin die Michelle, die ist ja gut, aber ich bin ja auch nicht weg. Und da sagt er im ZDF Live, sie können mich ja nächste Woche Samstag bei RTL sehen. Bei der Disney, da habe ich mich wirklich totgelacht. Ich habe gedacht, der scheißt sich ja wirklich um nichts. Der sagte ja auch später,
null,
als Mike Krüger mit dem Radlader kam, sagte, hier, der Mike und ich, wir haben ja auch einen Podcast zusammen. Jetzt, also ich glaube, schamloser für die eigenen Produkte im Fernsehen wirbt eigentlich sonst nur Eckart von Hirschhausen. Also ich war absolut, absolut begeistert. Und am Ende verabschiedete sich Tommy ja mit etwas bitteren Worten und sagte, ich habe früher im Fernsehen so geredet wie zu Hause. Heute, da muss man aufpassen, da nicht ein Aufnahmeleiter kommt und sich Sorgen macht, dass ich einen Shitstorm kriege. Und weil du gerade darüber gesprochen hast, dass das auf der Bühne auch ein Thema ist, wie hast du das wahrgenommen, diese Worte und den Auftritt an sich?
Ich habe es mir nicht angesehen. Ich stand nämlich auf der Bühne und
ah ja, okay,
es war alles war klar. Also was in der Sendung passierte, war klar. Dass Gottschalk mal wieder jedes Fettnäpfchen, Shirin David war, glaube ich, da, hat
ja
super reagiert.
Ja.
Auch da ist er reingetappt in die Falle. Aber er scheißt sich halt für nix. Ne?
Ja.
Und du hast gerade gesagt, Mike Krüger war da und dann hat er gesagt, ja, der Mike und ich, wir haben ja noch diesen Podcast. Es hätte aber auch passieren können, dass er sagt, Mike Krüger, wer ist das denn? Ne? Und er moderiert ja jetzt heute eben diese 100 Jahre Disney-Jubiläum-Show, zusammen mit Victoria Swarovski.
Ja, klar.
Da kann ich nur sagen, Victoria, toi, toi, toi.
Es stimmt.
Okay, sie ist jetzt auch nicht gerade für die freie Rede bekannt. Das ist ja bei RTL hauptsächlich dafür bekannt, dass sie unfallfrei ein Paillettenkleid tragen kann. Aber er, Tommy, wird sie schon mitnehmen. Aber es kann passieren, dass er zwischendurch immer mal sagt, wer warst du denn nochmal?
Das ist, das ist absolut korrekt. Kann auch sein, dass er sie irgendwie verwechselt mit irgendeiner anderen. Also sie ist ja Spross oder Sprössin der Swarovski-Dynastie.
Ja.
Wer weiß, vielleicht hält er sie auch für eine andere, vielleicht hält er sie auch für eine der Geissens oder so. Also das wird man dann in der Live-Sendung, wird man es dann feststellen, mit wem er sie verwechselt. Es ist aber auch, ich liebe ja den Stil von Gottschalk, der sich einfach um nichts scheißt,
ja,
und es
ja,
ist
natürlich,
egal.
Wir lieben ihn.
Und ja, und ich fand, das Witzige bei dieser Nachbetrachtung der Gottschalk-Wetten-Das-Geschichte ist ja, die ihn gefeiert haben und die ihn härtest kritisiert haben, irgendwie haben sie ja beide recht. Stimmt ja irgendwie,
ja, genau,
beides.
Das habe ich auch gedacht. Genau, ihr habt, ne, alle recht,
ja,
aber es ist doch genauso gekommen, wie wir es gedacht haben. Und die Kritiken, ja, sind ja seit 30 Jahren dieselben.
Exakt. Ja.
Und ja, und wenn er heute Abend moderiert, weißt du, Gottschalk hat ja, und insofern passt das ja auch zu Swarovski, er hat ja innerlich Strass. Eigentlich stand er immer schon für Strass.
Stimmt.
Ne? Und ja, dann auch die Gäste. Tom Beck wird mit Yvonne Katterfeld heute Abend singen.
Ach, cool.
Beauty and the Beast. Und dann so ein Move, da musst du auch erstmal drauf kommen. Dann singt Alexander Klavs Dir gehört mein Herz aus dem Musical Tarzan.
Ja, guck.
Also wer,
naja,
tja, wer da einschaltet, ja, vielleicht einfach nochmal einen Persönlichkeitstest machen, einen Wesenstest.
Blattgold.
Mama, Papa, ich bin ein Genie. Ein schöner Text von Sebastian Herrmann in der Süddeutschen Zeitung über die systematische Selbstüberschätzung von Kindern. Und er schreibt, schlecht ist das nicht immer, denn wer sich zu viel zutraut, Nein, falsch. Wer sich viel zutraut, schafft auch viel. Oder, Fragezeichen, neulich hat der 8-jährige Sohn einer dieser schönen Kindersätze verschenkt, die eine Weile ins Elterngedächtnis einziehen. Er stand am Tisch, vor ihm eine Konstruktion aus Lego. Es handelte sich um eine fliegende oder fahrende Maschine, jedenfalls um etwas, aus meiner Sicht, Außergewöhnliches. Papa, schau mal, was ich gebaut habe, moderierte er den Kindersatz an. Ich bin ein Genie.
Also das ist mir neu. Ja. Also diese Richtung ist mir neu. Ich kenne das eigentlich nur so von Eltern, die ihren eigenen Trottel dafür ein Genie halten.
Ja.
Und dann sagen, oh, der wird mindestens mal Finanzminister. Ja. Okay, der hat eine 5 in der Mathe-Klausur. Aber, und der Lehrer hat auch gesagt, sowas Blödes hätte er noch nie erlebt. Aber der wird mal Twitcher.
Ja, das könnte ja tatsächlich, also irgendwo zwischen, also so wie ich die Dinge gerade sehe, sind viele Twitcher begabter als der aktuelle Finanzminister. Vor allen Dingen kriegen sie deutlich mehr Kohle rein, so wie die Dinge das aussehen. Stimmt. Aber das ist interessant, also die Beobachtung der Psychologen in dieser Meta-Analyse im Fachjournal Child Development kommen zu dem Schluss, dass die Selbstüberschätzung von Kindern um ein Drittel höher ausfällt, als das noch zum Beispiel in den 1960er oder 1970er Jahren war. Und dass das vor allen Dingen besonders ausgeprägt ist bei Kindern so zwischen 4 und 5. Die überschätzen sich im Schnitt um das Doppelte. Also schätzen ihre Leistungsfähigkeit einfach mal doppelt so hoch ein. Und das wird dann weniger, je älter die Kinder werden. Also bei 11-, 12-Jährigen ist das schon längst nicht mehr so stark ausgeprägt. Das hat natürlich auch ein bisschen wahrscheinlich einfach ganz klassisch mit den Scheitererfahrungen dieser Kinder.
Absolut, genau.
Zu tun, ne, dass man im Laufe der Zeit merkt, dass man doch nicht so ganz so imstande ist, die Dinge so hinzukriegen, wie die sich das vielleicht mit 5 oder 8 vorstellen. Und die Psychologen mutmaßen, dass dahinter der weltweite Trend zu stärkerem Individualismus stecken könnte. Ja. Die Kinder würden heute in so gut wie allen Gesellschaften stärker als früher ermuntert, aus der Masse herauszustechen und besonders zu sein. Das könnte dazu führen, dass sich Kinder diese Botschaften zu eigen machen und ihr Selbstbild heute noch rosiger ausfällt. Schon interessant.
Ja, aber du kriegst ja auch den ganzen Tag zu hören, schon als kleines Kind, du kannst alles werden, du bist der Größte, denk dran.
Ja.
Das hörst du ja den ganzen Tag, bis du dann irgendwann feststellst, ui, vielleicht bin ich ja doch gar nicht so geil.
Ja.
Ich war letzten Sommer, war ich in Hamburg-Eppendorf, Eppendorf, besserer Stadtteil in Hamburg, quasi das, ja, was sag mal, das St. Moritz von Hamburg.
So in etwa, ja.
Ähnlich wenig los.
Ja.
Und da war ich auf dem Kindergeburtstag, da wurde dann Sackhüpfen gemacht. So, früher Sackhüpfen, das war eine Sache von 2 Minuten. So, jetzt waren da 12 Kinder, da wurde angepfiffen. Aber bis halt mal losging, da wurde erstmal geguckt, was sind das für Säcke? Passt mein Kind da rein? Was ist das für eine Qualität? Sind die Öko? Und da kommt von 12 Kindern kommen nur 7 ins Ziel. Aber du kannst sicher sein, dass irgendeiner von den Muttis irgendeine Strickliesel ruft, ihr habt alle gewonnen.
Ja, natürlich.
Ne? Und wo du am liebsten sagen würdest, ja, guck mal, wo dein Versager liegt, hol dir mal wieder aus den Tulpen. Ne? Und wahrscheinlich ist das der Grund, dass immer gesagt wird, ihr habt alle gewonnen.
Ja, das, also das ist ja ein bisschen so die alte Bundesjugendspiel-Debatte, die so vor ein paar Wochen geführt wurde. Gut ist das natürlich nicht. Also wenn man das, zumal Kinder ja etwas Kompetitives in sich haben. Ne?
Ja.
Also die wollen sich ja von Natur aus vergleichen. Ich glaube auch nicht, dass es besonders gesund ist, dass man einem Kind andauernd sagt, dass es das Größte ist. Ich meine, das ist ja mal dieser, das ist ja so diese Balance, die man halten will. Du willst natürlich dein Kind, bestärken und ihm das Gefühl geben, du bist etwas wert, du wirst geliebt. Aber gleichzeitig ist es nicht besonders schlau, dem Kind alles aus dem Weg zu räumen und ihm andauernd zu sagen, wie großartig es ist. Ich sehe es ja bei meiner Tochter. Ich meine, ich liebe sie und sie kriegt natürlich auch andauernd Zucker in den Arsch geblasen. Aber ich sehe natürlich auch ganz häufig Situationen, in denen sie der festen Überzeugung ist, Dinge schon sensationell zu beherrschen.
Ja.
Spielt irgendwas, so klimpert auf der Gitarre rum, da klingt nach nichts und sie sagt, ich kann das schon.
Gutes Beispiel.
Dann aber auch als, wo du aber dann als Vater auch sagst, oder ich zumindest, nee. Nein.
Ja, aber das ist ja das super Beispiel mit der Gitarre. Du musst dafür üben, damit irgendwas mal rauskommt. Und wir kennen alle diese Heiligabende, wo irgendein Spross der Familie, der nächste Beethoven werden soll, da auf der Blockflöte so leidlich piept und du hast die ganze Zeit damit zu tun, nicht laut loszulachen. Und genau da liegt es ja wahrscheinlich auch. Ne? Und ja, da machst du natürlich alles richtig, dass deine Tochter quasi dieses Jahr schon für den Weihnachtsbaum zuständig war.
Ja.
Die wusste, wenn ich das nicht in die Hand nehme, dann passiert hier nichts.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Karriereabsturz nach Lügenskandal, Urfahrens 48-Stunden-Ausweg. Das berichtet die Bild und stellt natürlich die alles entscheidende Frage. Geht Gil ins Dschungelcamp? Das sagt RTL. Also so viel sei schon mal gesagt, RTL sagt gar nichts. Wären sie auch schön doof, wenn sie das natürlich jetzt einfach dementieren würden.
Ja.
Also diese ganz, also ich meine die Frage, ja, geht Gil ins Dschungelcamp? Das war natürlich genau das, worauf wir noch gewartet haben. Gut, also ich meine, der Satz, pack deinen Stern weg, ist im Dschungelcamp im Grunde genommen ein Imperativ, der dort häufiger fällt und auch durchweg positiv besetzt. Das muss man an dieser Stelle sagen. Ansonsten ist diese Geschichte natürlich, ja, tragisch auf ganz vielen Ebenen.
Ja, mit Känguruhoden im Mund lässt sich zumindest wenig Scheiße labern.
Ja. Auch eine Form von Erlösung. Ne?
Total, also, total. Die Erlösung ist gerade im Kleinen. Auch die Geschichte hat natürlich wieder zwei Seiten. Jeder von uns kennt Momente in seinem Leben, wo man schon mal Scheiße gebaut hat, wo man am nächsten Morgen gedacht hat, eieieiei.
Yep.
Was hast du denn dazu wem gesagt? Und ja, in diesen Zeiten, wo jeder die Kamera drauf hält, in dem Fall natürlich auch er selber, verbreitet sich sowas schnell. Also, so wie die Solidarität im ersten Moment da war, mit Demonstrationen vorm Hotel, vorm Westin in Leipzig war es, glaube ich.
Genau.
Genauso hauen jetzt alle drauf, als hätte er wirklich die Familie ausgelöscht.
Mhm.
Aus seinem Umfeld hört man ja eh nicht so viel Gutes. Es scheint ja jetzt auch nicht nur ein netter Kerl zu sein. Das war, glaube ich, jetzt schon über die letzten Jahre bekannt. Aber was da jetzt mit ihm passiert, ist dann vielleicht auch überzogen.
Ja, das genau, das sehe ich auch so. Also da, das ist nämlich genau das, ne? Wir leben ja in so einer Affektokratie, dass halt immer sofort dem Gefühl des Moments nachgegeben wird. Und was man ja nie vergessen darf, ist, wenn eine Person schreibt, was für ein Arschloch, dann ist das ja vielleicht noch ein individuelles Urteil. Nur dieses Urteil wird ja im selben Moment von Zehn bis Hunderttausenden bis Millionen gefällt. Und es entwickelt eine Wucht, die so intensiv ist, dass man sich immer auch ein bisschen über das Seelenheil auch des in Anführungsstrichen Täters Gedanken machen muss. Und du hast natürlich völlig recht, gerade da, wo eine Kamera angeschmissen werden kann, aus dieser Wut heraus über die vermeintliche ungerechte Behandlung in einem Hotel, kommst du dann auf dieses extrem dünne Brett. Und früher wäre es halt so gewesen, naja, man hätte es gesagt, dann hätte dieser Mitarbeiter des Hotels auf die Fresse gekriegt und dann wäre es gut gewesen. Jetzt ist natürlich die Situation für ihn so unglücklich verlaufen, dass er das Ganze vor Videokameras gemacht hat. Und da konnte man halt einfach belegen, dass es offensichtlich gelogen war. Was heißt offensichtlich? Er hat ja gesagt, ich habe gelogen. Und dann entwickelt das eine Wucht und das Interessante, der kam ja aus der Nummer auch nicht mehr raus.
Ja, genau.
Das ist es.
Ja, das ist es.
Das ist das Spannende. Du kommst aus der Geschichte nicht mehr raus, weil es gibt nicht den Zeitpunkt, zumindest individuell empfunden, wo du sagen kannst, pass mal auf, Leute, ich habe euch angelogen, weil das ja so schäbig ist und gerade bei diesem wirklich gesellschaftlichen Urproblem Antisemitismus da zu sagen, ja Leute, das habe ich mir ausgedacht, weil ich bin nicht rechtzeitig im Hotel dran gekommen, ging ja nicht. Also tritt er immer, also im Englischen sagt man, he's doubling down, also das heißt, er tritt so häufig überall auf zu diesem Thema, als könnte man durch die reine Quantität der Auftritte die Qualität des eigentlichen Vorganges, nämlich, dass es einfach gelogen ist, so zuschütten mit der Menge an Auftritten, dass das irgendwann dann doch zur Wahrheit wird. Aber so klappt es halt eben nicht.
Nein, das ist so ein bisschen wie im Treibsand.
Ja.
Sobald du dich bewegst, sinkst du noch tiefer.
Genau.
Was waren deine ersten Gedanken damals?
Na, ich habe es halt geglaubt. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil die Gegenannahme, dass es gelogen ist, so irre und unwahrscheinlich mir vorkam, dass es mir völlig klar war, ja klar war das so. Plus, und jetzt kommen wir so in den, sagen wir mal, in den binnengermanistischen Rassismus, es ist ja in Sachsen passiert, natürlich stimmt das. So, also ganz klares Vorurteil natürlich auch noch, worin man sich bestätigt sah.
Ja, so. Als es diese Demonstration gab vor dem Westin, da habe ich damals schon gedacht, wer da wohl alles rumsteht. Naja, auch da ist es so, dass man sich vielleicht in Zukunft erstmal zurückhält und guckt, was war denn da wirklich los.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Oha.
Post von Wagner. Lieber Atze Schröder. Ich dachte, Sie wären längst tot. Real ist pleite. Bruce Willis ein sabbernder Lappen. Und die Lindenstraße ist auch zu Ende. Nur Sie sind noch da. In diesem Look, bei dem Frauen sofort panisch nach dem Pfefferspray nesteln. Ludenbrille, Cowboystiefel und eine Hose so eng, dass der Urologe sagt, lassen Sie die Jeans ruhig an. Ich sehe auch so alles gut.
Und dann diese Haare. Sie sind ein onduliertes Fossil. Der Lokosaurus aus dem Unterhaltungspleistozän. Als Bob Ross, der Komiker-Zumpf, pinseln sie den Menschen allabendlich ein paar gelungene Zoten ins triste Weltbild. Männer mit Locken haben die Welt schon immer begeistert. Paul Breitner, Idi Amin und der andere von Simon und Furunkel. Männer mit Locken wirken nicht bedrohlich. Auf Gottes grüner Hundewiese sind sie drollige Pudel zwischen Pitbulls und Pinschern. Lockenmänner sind wie Buchsbäume. Man möchte sie wuscheln. Doch der Buchsbaum trägt verbotene Früchte. Ihr Övre ist ein Sündenbabel. Sex, Übermut und heiße Öfen. Prollen, Pimmel, Porsche fahren. Das war ihre Welt. Eine Seele so befleckt wie eine rumänische Raststättentoilette. Der drollige Pudel ist spitz. Er hat untenrum ständig den roten Lippenstift ausgefahren. Ihre Bühnenprogramme würden jedes Weihwasserbecken zum Brodeln bringen. Lecker, echte Gefühle, richtig fremdgehen, eine Unverschämtheit. Zu welchen Ferkeleien sie die Leute da animiert haben. Ein Sündenflüsterer, ein Mephistopheles, der Scheitern vom Tuning-Treff. Und wie nennen sie sich jetzt? Der Erlöser. Was für eine Anmaßung, was für eine Blasphemie. Für wen halten sie sich? Ist das noch Eintrittsgeld oder schon Kirchensteuer? Ja, wollen Sie Toni Marschall zum Leben erwecken? Samuel Koch zum Sprinter machen? Til Schweiger Sodastream zum Weinkeller verwandeln? Ja, glauben Sie, Sie könnten über den Maschsee laufen? Ich mag Sie. Zum Kunden vom Saulus zum Paulus, der Funktionsjackenheiland. Ich freue mich, wenn Sie Hannes Jänicke nächstes Jahr in Kassel als Kreuz schlägt. Sie werden doch so gerne genagelt. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. So.
Oh Gott.
Ah, jetzt ist aber wirklich.
Ich dreh durch. Ist das lustig? Oh, obwohl, ey, das ist, abends, wenn ich auf die Bühne gehe, ich bin gerade in Göttingen, wenn ich heute Abend auf die Bühne gehe, das mache ich alle jeden Abend, dass ich sage, viele werden die Karten geschenkt bekommen haben und so geguckt haben. Und ich, der lebt noch.
Schön. Ach ja.
Ja, danke dafür. Danke.
Sehr gerne. Wollen wir beide noch Christine Westermann zum 75. gratulieren? Die hat nämlich heute.
Oh ja.
Ist das nicht Wahnsinn?
Ey, tolle Frau. Das ist auch in jeder Beziehung eine tolle Frau, ein toller Mensch.
Ja.
Gute Moderatorin, einer der unterhaltsamsten Menschen im deutschen Unterhaltungsbusiness und auch Nachrichtenbusiness. Ja, Wahnsinn.
Ja.
Wirklich, tiefe Verneigung.
Bin auch Riesenfan. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ich danke dir ganz herzlich, lieber Atze. Wir alle freuen uns auf deine Tour, der Erlöser. Und diejenigen, die darauf warten, die hören sich halt einfach so lange Betreutes fühlen und zärtliche Cousinen an. Da gibt es dann die volle Dosis. Atze, lass es dir gut gehen.
Mach ich.
Und ich sag mal, bis die Tage. Ne?
Ja, danke für diese lustige Dreiviertelstunde.
Ich danke dir. Also, ciao, ciao. Mach's gut. Tschüss.
Ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womans-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Produktion Hanna Marahiel. Executive Producer Tobias Baukhage. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.